Platz lässt. Aber wir sind nicht in Zentralafrika, sondern in Zentralstuttgart. Kommen wir doch von der Hände vor. Das ist wunderbar hier. Hier hat Stehplätze, Sitzplätze und noch Platz zum Liegen. Sonst gehen wir jetzt hinein, weil die Missionsgeschichte so viel enthält an interessantem Wissenswerten, dass ich einfach ein bisschen plaudere. Man hat gedacht, dass für geistig minderbemittelte Menschen wie mich höchstens zutrifft, dass ich ein bisschen von der Mission erzähle. Aber da wird auch etwas deutlich von dem, was Gott auch durch euch wirken kann. Ein treuer Christ aus unserem Schondorfer Dekanatsbezirk hat gesagt, Sie ahnet nicht, früher ist mir nicht arg viel rumgekommen. Wenn also Leute aus Norddeutschland da sind, die sollen sich vom Nachbarn übersetzen lassen, wenn ich Schwäbisch spreche. Er hat gesagt, meine Großmutter, er selber war in Schneid, war einmal im Leben in Bach bei ihrer Hochzeit, das ist eine halbe Stunde entfernt. Und er ist einmal Sonntagnachmittags nach Burg, das geht immerhin durch das ganze Remstal durch, auf der anderen Seite hoch, mindestens eine Stunde, 10 Minuten. Das war der Lebenskreis dieser Frau. Eine halbe Stunde nach Süden, eine Stunde, 10 Minuten nach Norden. Aber dazu hat er gesagt, der liebe Bruder, meine Mutter wusste sich zu Hause in Trivandrum in Indien und in Okak in Labrador, wir wissen kaum, wo Labrador ist, guckt mal auf eure Karte auch, durch die Arbeit der Mission haben Menschen hier in unserer süddeutschen Heimat, wenn sie rechte Christenmenschen waren, einen unglaublich weiten Horizont gehabt. Haben sich als Witwen gefreut, dass sie nicht in Indien leben, wo die Witwen verbrannt werden und so weiter. Also ungeheuer weiter Horizont. Und das ist nicht bloß vor 100 Jahren so gewesen, sondern auch heute brauchen wir in der Missionsarbeit Leute, die jetzt schon so einen offenen Horizont haben, dass sie eigentlich dauernd damit rechnen, wenn Gott mich braucht, muss ich abrufbar sein für ihn. Ich komme eben aus der eingeschobenen Sonderveranstaltung, englisch genannt Overflow, Überfluss, nicht? In der Stiftskirche. Da hat Karl Johansen, der Exekutivdirektor des Lausanner Komitees, uns gesagt, ich möchte es so eindrücklich sagen, dass ich gar nicht mehr irgendwelche Reserven habe, um es noch eindrücklicher zu machen. Dass die Mission im 20. Jahrhundert, wenn wir die Welt für Jesus erreichen wollen, nicht durch Pfarrer in erster Linie gemacht wird, Missionare, Bibelschüler, sondern durch Laien, durch Ingenieure, durch Schwestern, durch Lehrer, durch Leute, die Toningenieure sind, weil man vielleicht in einem afrikanischen Tonstudio einen Experten braucht, die aber dorthin gehen als bewusste Christen, um auch durch diese Tätigkeit den Namen Jesu bekannt zu machen. Die Mission heute, dass ihr in eurem Beruf fähige Leute seid, und wenn es gehört wird, wir brauchen dort einen Verwaltungsmann, sag, hier bin ich, und nicht erst 2 Jahre Sprachkurs in England machen. Vielleicht macht ihr jetzt schon einen Sprachkurs der Volkshochschule, damit ihr abrufbar seid. 2 Beispiele. Walter Arnold, heute Oberkirchenrat in Stuttgarter Kirchenbehörde, 10 Jahre lang Generalsekretär des CVM Reichsverbandes, ruft mich an und sagt, in unserer Technikerausbildungsstätte in Accra ist von heute auf morgen der Ingenieur ausgefallen, der die ganze Architekturarbeit hat, Ausbildung von Bauhandwerkern, Schreinerberufe. Wir mussten ihn wegen Krankheit rausfliegen. Ich sage, was ist? Ja, wir brauchen einen Württemberger. Sag, gut, ich will mal danach gucken. Er sagt, was heißt danach gucken? Sag, warum? Was ist los? Ja, den brauchen wir möglichst noch vorgestern. Und ihr in Württemberg habt doch solche Leute, die das machen können. Ich habe mir geschwind durchgedacht, mit meinen Kollegen besprochen im Jugendwerk. Die haben gesagt, frage mal der Wilhelm Wagner. Der ist Architekt. Wilhelm Wagner aus Messingen. Hat's Messinger hier? Keine Messinger. Die sind wahrscheinlich alle in Afrika. Also, ich sehe mich noch da hinten in der Röthestraße, dem Architekturbüro, der hat noch abends geschafft. Gesagt, Herr Wagner, dann hat er gesagt, kannst du ruhig Wilhelm sagen, wir sind nämlich verwandt. Jetzt hat sich auch noch rausgestellt, das ist ein Väterle. Kurz nach Adam, aber immerhin. Dann habe ich gesagt, Wilhelm, bei uns ist der Mann ausgefallen in Lagos und Accra. Könntest du nicht einspringen? Dann hat er gesagt, wann? Dann habe ich das, was der Walter Arnold mir gesagt hat, aber er hat gesagt, möglichst vorgestern. Dann hat er gesagt, ja, das lässt sich mal, ich spreche morgen mit meinem Chef, Impfungen habe ich. Ich war ja in letzter Zeit zweimal dort. Ich könnte nächsten Montag, wenn da ein Flugzeug geht. Und er ging. Ich habe noch nicht mehr viel von Wilhelm gehört, als dass er ein patenter Mann ist. Ich habe ihn einmal besucht. Und dann, als er in Heimaturlaub war, hat er gesagt, Rolf, ich habe eine Frau gefunden und mir heiratet. Würdest du uns trauen? Das war so eine glückliche Braut. Es gibt auch glückliche Missionsbräute. Das habe ich das einzige Mal. erlebt, dass beim Orgelvorspiel war in Reutlingen die Hochzeit, das Brautpaar strahlend hereinkam und ohne Punkt, Komma, Stopp sofort auf die Altarstufen niedergekniet ist, gläubig, komm, trau uns. Ja gut, das war das vorletzte Mal. Das letzte Mal war vor 5 Jahren, durfte ich eine Reise machen nach Tansania, mit der Kirche reisen zu billigen Preisen, gell, also. Und war mit der Gruppe von Tansaniern in einem Hotel. Ich habe zwar verzweifelt immer das Kreuz des Südens gesucht, wunderbares Sternbild, man kann es auch hier im Planetarium billiger sehen, aber ich habe es nicht entdeckt. Und wie ich so herumgucke nach dem Kreuz des Südens auf dieser Dachterrasse, plötzlich, ich habe ziemlich unempfindliche Nase, ist gut bei volle Versammlungen, und rieche ich ein betörendes Parfum. Bin ja sonst keusch, aber denk, was ist denn jetzt los? Ah, das ist nichts für den Evangeliumsrundfunk hier, nicht? Guck rum, jetzt sitzt da der Wilhelm Wagner mit seiner Frau. Ich sage, Mensch, was tut denn ihr hier? Ja, sagt der Wilhelm, mir habt ihr das gar nicht erzählt. Als ich die 4 Jahre in Accra rum hatte, war ich ein halbes Jahr in Deutschland. Aber dann habe ich die Anfrage bekommen von Tansania, ob ich nicht der Leiter des Architekturbüros der lutherischen Kirche in Tansania werde. Und seitdem sind wir in Tansania. Und seine Frau war geschwind in Europa gewesen. Und auf dem Flugplatz kriegt man so günstiges Parfüm. Deshalb hat sie so gekocht. Aber merkt ihr, ein Mann, der innerhalb von 48 Stunden bereit war zu wechseln und sein Herz in Afrika verloren hat und den afrikanischen Brüdern ein Bruder wurde, ein Experte, der ihnen hilft, ein Christ, der sie mitbelebt. Der andere war der Gerd Schweitzer. Als unser Bruderschaftshelfer Fritz Mast, den ersten, den wir nach Nordnigerien ausgesandt haben, plötzlich zusammenklappte mit Malaria, jeder, der hinausgeht, kriegt trotz aller Resorginmittel Malaria. Wer in die Mission will, muss eine stabile Gesundheit haben. Sage ich deshalb, fangt früh an mit dem Jogging. So Leute sagen, mein Herz, gell, das kann man nicht, Mission brauchen. Da sagen die meisten auch noch, der Herr hat mich berufen, aber mein Herz, gell. Das, wenn der Herr euch beruft, dann könnt ihr einen Jogginglauf machen, es bleibt gesund, nicht? Kalt abduschen, das ist wichtig. Aber Spaß beiseite. Wir sind normalerweise als Deutsche schon gar nicht mehr fähig, Dienst in der Mission zu tun, wenn wir nicht 3-mal am Tag uns duschen können und so ein bisschen Spray haben. Bzz, 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 gell? Können wir schon gar nicht mehr leben. Unter primitiven Umständen. Nicht so, dass, wie ich einmal die Frau eines amerikanischen Missionars erlebt hatte, die hat eigentlich dauernd, wenn sie ins Freie gegangen ist, so eine Art Frischhaltepackung auf den Kopf gesetzt. Damit ja keine Mücke an sie kommt. Da kann man es gleich bleiben lassen. Wenn man nicht Afrikaner unter Afrikanern ist, ist alles umsonst. Also wie gesagt, der Fritz Mast hat Malaria bekommen und hat uns raustelegrafiert, ich brauche dringend einen Helfer. Könnt ihr nicht kurzfristig jemanden schicken, so einen richtigen Jungenschaftsleiter? Denn wir hatten in Afrika aufgebaut als württembergischer CVM neben das geistliche Programm des CVM in Kaduna eine Technikerausbildung. Die vielen hundert und tausend jungen Menschen, die in afrikanischen Großstädten sind, sollten eine erste Einführung bekommen, wie man überhaupt einen Hammer in die Hand nimmt, wie man feilt, damit sie nachher in Berufe hineingehen können. Das ist auch ein Werk christlicher Nächstenliebe, dass wir dazu helfen. Und ja, ganz dummes Geschwätz von vielen Missionswissenschaftlern, dass sie sagen, man kann nicht bloß mit dem Evangelium kommen. Man muss auch den Leuten helfen, dass die das jetzt erst merken. Das haben wir schon vor 200 Jahren gemerkt. Ich zwar nicht, aber mein Großvater. Also, natürlich helfen wir, aber die größte Hilfe ist immer noch aus dem Aberglauben heraus zu befreien und Menschen zum Herrn Jesus Christus zu führen. Aber dass wir nebenher Gesundheitsfürsorge, Berufsausbildung machen, ist doch selbstverständlich. Also haben wir einen Mann gebraucht, wenn Sie gesagt, der Gerd Schweizer in Losburg. Gerd, bist du nicht da? Da weiß man nie, wann der auftaucht, der macht sich immer so klein. Und der Gerd Schweizer ließ sich aussenden und ich habe ihn dann mal besucht in Kaduna und habe gesagt, Gerd, wie geht's denn? Dann hat er gesagt, weißt, ich könnt's gar nicht hier aushalten, wenn ich nicht jeden Morgen beten könnte, Herr Jesus, gib mir 5 extra Kilometer Nerven. Weil der Afrikaner, gell, wenn man dem sagt, stelle mal die Stühle um im CVM-Raum für die Bibelstunde, na, sagt er, aye, aye, Sir. Und abends, wenn man reinkommt, ist kein Stuhl umgestellt. Weil der Afrikaner denkt noch, es gibt auch glückliche Feen oder die Heinzelmännchen zu Köln oder irgend. Ich bin ja dafür, dass die Stühle umgestellt werden, aber vielleicht gibt es jemanden, der es macht, nicht? Wenn wir nicht Nervenkraft abrufen können von unserem Herrn Jesus Christus, sind wir im Missionsdienst ungeeignet. Es gibt Entwicklungshelfer, die schon im Zorn von ihrer Arbeit geschieden sind. Vor 3 Wochen habe ich von einem gehört, der gesagt hat, wenn ich gehe, sollte man eine Betonmauer um das herum bauen, was ich aufgebaut habe, und Benzin hineinleeren und das Ganze anzünden. Wer nicht in Gebetsverbindung mit Jesus steht, in jedem Augenblick, wird bitter über die, die ihm Brüder und Schwestern sein sollen. Wird ungerecht gegenüber den Möglichkeiten, die Jesus gibt. Also ihr seht, auch heute brauchen wir Leute, die nicht bloß Abenteurer sind, Pioniere, sondern Gottesmänner sind und Gottesfrauen. Aber ich wollte euch ein wenig von der Mission erzählen, nachdem das im Religionsunterricht so selten auftaucht, wollen wir hier ein bisschen Nachhilfe für uns alle schaffen. Der Martin Luther war nicht überzeugt, dass Mission notwendig ist. Martin Luther, wisst ihr? Ja, das... Ich habe neulich so meine Konfirmanden gefragt, da haben sie gesagt, das ist der Bauer des Martin-Luther-Hauses. Weil wir in Schondorf ein Martin-Luther-Haus haben. Also das war der Mann, der die evangelische Kirche gegründet hat, so 1521. Der war nicht überzeugt, dass Mission notwendig ist. Wir sind hier zu Gast in einer katholischen Schule. Die Katholiken haben zu allen Zeiten gewusst, dass die Nachricht von Jesus ausgebreitet werden muss. Der große Japan- und China-Missionar Franz Xavier, der Franzose, hat einmal gesagt, als er die studentische Jugend von Paris gesehen hat, ich würde am liebsten die ganze Nacht durch die Straßen von Paris schreien, wo die Studenten wohnen. Sie sollen ihre kleinen Ziele aufgeben und in die Mission kommen. Die katholische Kirche hat immer schon gewusst, Mission ist ein Befehl Jesu. Das steht nicht in unserer Hand, ob wir es für wichtig halten oder nicht, sondern es ist ein Befehl, dass Jesus gesagt hat, geht hin und macht Jünger. Wir sagen, Jesus, ist gerade im Augenblick notwendig, dass wir lieber Speisungen machen. Sagt Jesus, alles recht, habe ich auch gemacht, aber ihr sollt das Evangelium bringen. Der Erste, der es entdeckt hat, wie wichtig das Weitersagen des Evangeliums ist, war ein Primus Truber, schöner Name. Er war später Pfarrer in Derendingen. Hat's Leute von Derendingen da? Ihr wisst, wer Primus Truber ist, nicht? Der stammte aus Slowenien. Also aus der verachteten Gegend, wo mir sagt, du bist ein richtiger Slowak, nicht? Da stammte er her. Da hat die Reformation schnell Bahn gefunden. Er war Priester gewesen und war um seines Glaubens willen ausgewiesen worden. Und der Primus Truber hat gesagt, jetzt bin ich ausgewiesen worden, aber meine Landsleute, die Kroatisch und Serbisch und Slowenisch sprechen, die müssen noch die Nachricht von Jesus bekommen. Nun war weder die kroatische noch die serbische noch die slowenische Sprache überhaupt erforscht. Und da der Primus Truber als Pfarrle, wir sind auch nicht ganz so blöd, gell? Also manche wenigstens von uns, der hat Schriftzeichen erfunden, die ganzen kyrillischen Zeichen, die wir heute kennen, und hat für die drei Sprachen eine Schriftsprache geformt und die Bibel und Traktate übertragen in Slowenisch, Kroatisch und was immer noch? Serbisch, ja. Serbokroatisch. Wie brachte man sie dorthin? Der Katholizismus war inzwischen der Reformationszeit so erstarkt, dass er niemand durch seine Grenzen durchließ. Und da der Primus Truber auch einen vertriebenen Freiherrn gefunden, den Hans Sonneck von Ungnad, der lebt in Urach und hat in Urach eine Druckerei aufgebaut, im Uracher Schloss. Wenn er also heute es besucht, denkt mal, hier stand die erste evangelische Bibelanstalt, der Hans von Ungnad. Wie transportierte man sie nach Jugoslawien, Dalmatien da hinunter? Man hat Fässer gebaut, die Uracher Küfer wurden extra aufgefordert zu einem Ideenwettbewerb, dass also die Fässer doppelten Boden hatten. In doppelten Boden hat man die Bücher eingelegt, die Bibelbücher, und dann schwäbischen Wein. Okay. Und ja, aufpasst, dass kein Wein durchgelaufen ist, sonst wäre die Bibel radikal zerfressen worden von dem Reutlinger Wein damals. Und dann wurden sie auf Ulmer Schachteln, jenen flachen Schiffen, die Donau hinuntergeführt, damit sie im Ostblock verteilt werden konnten. Die erste Schriftmission, wenn ihr heute hört, dass Licht im Osten seine Bibeln mit Containern in den Ostblock hineinbringt, das ist erfunden vor 400 Jahren von dem Hans von Ungnad und dem Primus Truber. Und als er schließlich überhaupt nicht mehr in die Heimat zurück konnte, wurde er von der Württembergischen Kirche angestellt als Pfarrer und ist als Pfarrer in deren Dingen dann gestorben. Als er im Sterben lag, ist ein Vikärle gekommen und wollte ihn aus einem Gebetbüchlein ein Gebet vorlesen. Und da hat der sterbende Primus Truber gesagt, nix da, nix da, Text her. Das heißt, ich möchte die Bibel selber haben, nicht irgendwelche fromme Sprüchlein. Die Bibel war ihm wichtig. Mit der Bibelmission, mit der Bibelverbreitung hat die evangelische Mission begonnen. Aber dann dauert es 100 Jahre. Denkt die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, die evangelische Welt war mit sich selbst beschäftigt in Europa. Ist furchtbar, dass wir nicht daran dachten, dass die Länder, die der Kolumbus entdeckt hat, dass zu denen das Evangelium gebracht werden muss. Evangelische begreifen oft so spät, die Katholiken waren viel schneller. Wenn heute der Mann im Mond entdeckt wird, wer von euch wird Missionar sein auf dem Mond, um dem Mann das Evangelium zu sagen? Versteht ihr, immer wenn Neues entdeckt wird, braucht es Missionare, das Wort muss gesagt werden. Da war ein Justinian, Freiherr von der Welz. Der lebte in Ulm auch als Flüchtling aus der Steiermark. Was ganz Besonderes, dass die Flüchtlinge von Gott besonders gesegnete Leute waren. Die Mission, die später von Zinzendorf ausging, das war eine Flüchtlingsgemeinde. Man müsste mal dem nachgehen, dass wer sesshaft ist, sei Häusle hat und sagt, ha, hier kann ich nicht so schnell weg, ich muss zuerst das Oma noch versorgen, der wird nie Missionar sein. Wen Gott schon einmal herausgelupft hat, herausgerissen, wie der Zahnarzt einen Backenzahn heraushebelt, nicht der ist bereit, Missionar zu werden. Der ist schon in der Fremde. Da macht's nichts mehr aus, ob er noch weitergeht. Eine der großen Parolen des Lausanner Komitees heißt, wir sollten uns nie an einem Ort der Welt so festsetzen, dass wir nicht mehr offen sind für Gottes Ruf. Passt auf, dass ihr euch nicht so sehr festsetzt. Seit nächsten 20 Jahren müssen wir Häusle abzahlen. Gott muss uns rufen können. Also dieser Justinian Freiherr von der Welz war Flüchtling, lebte in Ulm und ist durchs Bibelstudium dazugekommen, dass er gesagt hat, was ist denn eigentlich mit uns los? Der Herr Jesus hat uns Befehl gegeben, geht hin in alle Welt und hat eine Schrift verfasst, dass die Christen die Aufgabe haben, in den Heidenländern von Jesus zu sagen. Im Grunde genommen hat er mit seiner Erfindung der Missionsgesellschaft schon das festgelegt, was wir heute in unseren Missionsgesellschaften haben. ein geniales System von Leuten, die die Erde kennen. Es muss Seelsorger geben, es muss Sprachenübersetzer geben und es muss Leute geben, die das Geld dafür geben. Er wollte kein Geld von der Kirche haben, sondern die Leute, die an Mission interessiert sind, sollen ihr Schärflein geben, das man finanzieren kann. Man hat sich in der evangelischen Welt die Bäuche gehalten vor Lachen. Dass dieser Flüchtling in Ulm sagen will, was Aufgabe sein soll, dass man vielleicht zu den Hottentotten gehen soll oder zu den Wilden, was soll denn das? Da ist etwas geschehen, was in der Missionsgeschichte so heißt. Als Justinian Freiherr von der Welz niemand fand, der hinauszog, und als er auch niemand fand, der ihn als Missionar einsetzte, ordinierte er sich selbst und reiste aus nach Suriname, Westindien, wo nach 4 Wochen, nachdem er in die Urwälder hineinging, um den dortigen Indianern das Evangelium zu sagen, wurden von wilden Tieren zerrissen wurde. Missionspionier, Gottesmänner, die den Ruf hörten und den Stachel im Fleisch der Christenheit ließen, Leute, wir müssen hinausgehen. Auch diese Menschen in anderen Kontinenten haben ein Recht, die Nachricht von Jesus. Es dauerte wieder eine lange Zeit, bis bei August Hermann Franke jener Ziegenbalg ausgesandt wurde. Von dem könnte ich noch viel erzählen, aber jetzt ist mir's wichtig, von Zinzendorf. Habt ihr schon mal den Namen Zinzendorf gehört? Edelmann. Ein Reichsgraf, vornehm, in Dresden ausgebildet, im staatsmännischen Dienst. Seine Güter waren in Niederlausitz. Und bei dem sind eines Tages Flüchtlinge angekommen aus Böhmen, versprengte Evangelische, unter Leitung eines Zimmermanns, Christian David, und haben gefragt, ob sie nicht ihre einfachen Blockhütten auf den Gütern des Grafen von Zinzendorf aufrichten dürfen. Doch er hat's erlaubt, war ein frommer Mann, und ist immer mehr mit diesen Flüchtlingen zusammengewachsen. Es waren etwa 500. Und der Anführer, dieser Christian David, der hat immer wieder bei den Gebetsversammlungen gesagt, wir dürfen doch nicht hier hocken bleiben. Wir haben doch eine Aufgabe, der Welt von Jesus zu sagen. Und so wurden im August 1732 2 aus dieser Flüchtlingsgemeinde ausgesandt, Leonard Dober und David Nitschmann. Man hatte vorher recherchiert, untersucht, wo die Ärmsten der Armen damals wohnten. Und hat herausgebracht, ja, die Ärmsten der Armen wohnen sicher in den Karibikinseln St. Thomas und St. Croix. Wohnen, ist ein schöner Ausdruck. Es waren nämlich Negersklaven, die meist von arabischen Häuptlingen gefangen genommen waren, an Europäer verkauft, auf Sklavenschiffen bis in die Karibik verschifft, dort ausgeladen, wie so menschlicher Schrott. Man hat die, die im Sterben waren, vollen sterben lassen, die anderen ein bisschen aufgepäppelt. Man hat sie in Pferchen gehalten, wie man keine Schweine halten würde, und hat sie dann so aufgepäppelt, dass man sie wieder in die Sklavenmärkte von Texas und Georgia und Alabama bringen konnte, Südstaaten von Amerika. In dieser Fieberhölle von St. Thomas und St. Croix lebten also Zehntausende von Negersklaven, die Vorväter jener Neger, die dann in den Südstaaten von Amerika ihre eindrücklichen Spirituals gesungen haben. Voll Glaube an den Herrn Jesus, voll Hoffnung. You may not preach like Peter, you may not pray like Paul, but you can tell the story of the one who died for all. Kann sein, dass du nicht predigst wie Paulus und nicht beten kannst wie Petrus, aber du kannst die Geschichte weitersagen von dem Jesus, der für alle starb. Diesen Glauben hatten sie. Aber erst durch die Missionare, die von Zinzendorf, von Herrnhut aus kamen. Als die ersten Flüchtlingsmänner der Dober und Nitschmann sich entschlossen hatten, dorthin zu gehen, ist der Spott losgebrochen in der gelehrten Welt Europas. Das königlich dänische Missionskollegium hat ein Gutachten verfasst von der Unsinnigkeit Leute dorthin zu schicken, wo man noch nicht einmal die Sprache kennt, und wenn man sie kennen würde, würde man erfahren, dass sie noch nicht einmal den Namen Gottes gebrauchen. Wie kann man solchen Leuten, die den Tieren näher stehen als den Menschen, das Evangelium von Jesus sagen? Hat ein königliches Missionskollegium festgestellt. Und da hat Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf dies Gutachten genommen, wie einst Hiskia, der König Israels, und hat's vor Jesus ausgebreitet und hat vor der Gemeinde zu Jesus gebetet: Herr Jesus, nun antworte du selbst auf den Spott deiner Feinde. Und als das gesagt hatte, hat er gesagt: Ich sehe vor mir, dass in den Ländern, in denen jetzt das Christentum zu Hause ist, der Unglaube immer mehr zunehmen wird. Bei uns, wo täglich in der Bundesrepublik 7000 aus der Kirche austreten. Und dass Türen aufgehen werden in Afrika, Asien und Amerika, wie wenn er es geahnt hätte. Was hatten die beiden Leute, Nitschmann und Dober, vor sich? Die Fieberhölle in der Karibik. Sie hatten keine Tropenimpfungen, keinerlei Erfahrung. Sie wussten noch nicht mal, welche Sprachen gesprochen werden. Es gab kein missionswissenschaftliches Institut. Sie hatten noch nicht mal das Fahrgeld bis nach Kopenhagen, wo das Schiff dann oben losging mit einem dänischen Schiff in die Karibik. Das hatten sie vor sich. Den Hass der Sklavenhalter, könnt ihr euch vorstellen, wie die erfreut waren, als da Missionare kamen. Zinzendorf hat zu Nitschmann gesagt: Sie werden euch einsperren wie die Sklaven. Und hat Nitschmann gesagt: Dann werden wir umso besser den Sklaven predigen können. Die waren bereit, sich in die Ställe werfen zu lassen, die Pferche. Aber das war nicht das Einzige, was sie vor sich hatten. Hinter sich hatten sie auf jeden Fall eine Gemeinde, die gebetet hat. Man hat den Herrnhut eingeführt, das 24-Stunden-Gebet, dass immer zwei, drei aus der Gemeinde in fortwährendem Gebet für die Missionare gebetet haben. Und Zinzendorf hat ihnen mitgegeben das Lied, das kein Hochzeitslied ist: Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Was soll man bei der Hochzeit singen? Soll's uns hart ergehen? Gell? Ich denke doch nicht schon an die Hochzeit, dass es Priegele auf den Kopf kriegt, nicht? Nein, das ist ein Lied für die Streiter Jesu, so hat Zinzendorf gedichtet. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir, ordne unseren Gang Jesu lebenslang. Er hat den ersten Missionaren auch Vorschriften mitgegeben, am liebsten würde ich alle euch lesen, aber ihr könnt es euch auch irgendwie kaufen. Erste Vorschrift: Wir fangen keinen Händel untereinander an. Wäre gute Sache in der Christenheit. Wir streiten nicht miteinander. Wir wollen nicht erst in den Ländern, wo wir hinwollen, uns besinnen, was wir wollen, sondern wir wollen vorher wissen, was wir wollen. Wie beim Jugendkreis ist hochinteressant, wenn einer sagt: Wir wollen heute Abend miteinander besprechen, was wir heute Abend machen wollen. Furchtbar. Da muss einer kommen, ein Leiter, der sagt, vollgepackt, was er schon will. Wir wollen vorher schon wissen, was wir wollen. Sich einen Gedanken von Kommoditäten einfallen lassen, von Bequemlichkeiten. Oh, wie schön wär's, wenn ihr jetzt Mittagsschläfle machen könnt. Oh, wie schön wär's, wenn's nicht so heiß wäre. Sich keinen Gedanken von Kommoditäten machen. Leute, wir wollen nicht so arg zimperlich mehr sein. Wir können in der Mission bloß gebraucht werden, wenn wir auch eine gewisse Härte haben. Diese ersten Missionare haben gleich die ersten Erfahrungen gemacht. Als sie unter den Schwarzen waren, haben sie gemerkt, am meisten verachtet sind die Mischlinge, die es dortmals auch schon gab. Die waren von den Schwarzen ausgestoßen und von den Weißen. Und da hat einer von den ersten Herrnhuter Missionaren als Zeichen dafür, dass alle Menschen von Jesus angenommen und geliebt sind, eine Mischlingsfrau geheiratet. Der Gouverneur der Insel hat sowohl den Missionar wie die Mischlingsfrau in das Verlies geworfen. Der Missionar durfte nach einiger Zeit heraus, die Frau blieb drin. Rassenschande, hat man im Dritten Reich dazu gesagt. Und da ist Zinzendorf selbst hinausgereist, in einer unsäglich schwierigen Reise. 1739 kam er in St. Thomas an. Der Gouverneur war erschienen, ein Reichsgraf kommt. Und Zinzendorf hat gesagt, wo ist die Gefangene? Er wollte nichts vom Staatspalast sehen, nicht von den Einrichtungen dort, wo ist die Gefangene? Der Gouverneur hat hingeführt, gesagt, aufmachen. Und als dieser Pferch, dieser Verlies, stinkende Verlies aufgemacht wurde, Zinzendorf hineingeschritten und hat die Hand dieser Mulattin genommen und hat sie geküsst, wie man eine Reichsgräfin Handkuss gibt. Hat ihr eine Ehre gegeben. Der Gouverneur hat nachher nicht mehr davon gesprochen, dass sie wieder eingesperrt wird. Versteht ihr, zur Mission hat von Anfang an auch dazu gehört, sich einzusetzen für die Entrechteten, aber in einer Weise, wie sie zusammenpasst mit dem Evangelium. Nicht dem Gouverneurs Haus anzünden, sagen, wir machen Revolution! Sondern einen Weg zu finden, der Christen ziemt. Wir Christen sollten nicht so borniert sein, dass wir all die Stilmittel der Welt nachmachen, sondern eigene Wege finden, um den Entrechteten Recht zu schaffen. Das war 1732, 1739. Wieder kommt eine lange Pause. Wir in Deutschland, in Europa haben uns die Köpfe eingeschlagen, gell, Friedrich der Große und so weiter. Wir haben gar keine Zeit für Mission gehabt. Und dann war es in England ein kleiner Flickschuster namens William Carey, geschrieben C-A-R-E-Y. Er kam mit 18 Jahren zum Glauben, ließ sich taufen und hat sich interessiert. Zugleich mit seiner Taufe hat er in sein Tagebuch geschrieben, ich will schaffen. Dieses Working, schaffen, hat für ihn ganz große Bedeutung gehabt. Er machte es so, dass er montagabends nach seinem langen Tagewerk als Flickschuster Stilübungen in der englischen Sprache machte. Dienstagabend erlernen fremder Sprachen. Er lernte im Laufe der Zeit Hebräisch, Lateinisch, Französisch, Holländisch, Spanisch. So einfach rein im Privatunternehmen. Es gab keine Volkshochschule oder sonst was, Abendrealschule. Mittwochs Studium biblischer Schriften, donnerstags Vorbereitung der Predigt. Er hat mit seiner Bekehrung angefangen, in einsamen Höfen zu predigen. Freitags zusammen sein mit christlichen Freunden. Und samstags hat er schon angefangen mit seinem Predigtdienst. Working. Er hat geschafft, meist von 4 oder halb 5 Uhr morgens bis abends um 8 Uhr in seiner Flickschusterei und dann ging erst das andere los. Ein Christ, der für seinen Herrn verfügbar sein will, muss auch Zeit ausnützen können. Wir verbummeln alle viel zu viel Zeit am Fernsehen. Zeitlang hatten wir am Fernseher Bäbele, gell Ulrich? Muss es sein? Fragezeichen. Ich rate euch so, Bäbele noch zu machen, das ist sehr hilfreich am Fernseher. Das, gell, man ist oft zu müde, dass man nach heute noch ausschaltet. Aber unsere Zeit ist viel zu wertvoll. Was könnten wir alles auch für unseren Herrn in Vorbereitung schon tun, dass er uns abrufen kann in seinen Dienst? Dieser Carey hat dann ganz ähnlich wie der Justinian von der Welz, ohne dass er von dem wusste, eine Schrift geschrieben von der Pflicht der Christenheit, die Botschaft von Jesus zu den Heidenvölkern zu tragen. Auch hier wieder hat die anglikanische Kirche und die Baptistenkirche bloß milde gelächelt. Was für eine Torheit. Das sind doch gar keine echten Menschen da draußen. Die sind doch den Affen ähnlicher als den Menschen. Was sollen wir das Evangelium dorthin tragen? Und da war es wieder ähnlich wie bei von der Welz. Carey hat sich mit seiner Frau abgesprochen, sie war nicht ganz mit einig. Sie war nicht bereit auszureisen. Es ist immer auch wichtig, den richtigen Lebensgefährten zu finden. Klammer auf, vorhin hat der Karl Johansen erzählt, als er seine verflossene Braut gefragt hat, ob sie seine Frau werden will, hat er gesagt, wärest du bereit, auch wenn der Herr uns ruft, nach Afrika zu gehen? Und dann hat sie gesagt, ich hätte dich im Leben nie geheiratet und werde dich nicht heiraten, wenn du nicht heute schon sagst, ich gehe nach Afrika. Wenn sich zwei so ergänzen, die wissen, wir werden Opfer bringen für unseren Herrn. muss man bald wissen. Man kann nicht mit 27 sagen, sollte man nicht. Und man kann auch ganz schlecht seinen Mann oder seine Frau oder die Freundin oder den Freund bekehren. Ihr könnt jeden anderen Menschen bekehren, aber euren Freund am allerschlechtesten. Das muss man vorher wissen, ob man miteinander am Strick ziehen will. Der Carey hat lebenslang das als Schwierigkeit gehabt, dass seine Frau nicht richtig mitgezogen hat. Aber er hat seine Flickschusterei verkauft und ist hinaus nach Indien. Die Gegend von Serampore, auch eine dänische Siedlung, in der Nähe von Kalkutta. Und hat 7 Jahre gearbeitet als Flickschuster mit seinen Mitarbeitern. Die Frau ist wahnsinnig geworden drüber, Kinder sind gestorben. Und er hat zuerst versucht, sich einzuhören in die Sprachen und Dialekte, die in der Gegend von Serampore gesprochen wurden. Und dann hat er seinen paar Mitarbeitern diese Predigt gehalten. Nach 7 Jahren härtestem Einsatz für Jesus. Die berühmte Predigt von Serampore mit 2 Teilen. Erwarten wir endlich Großes von Gott. Wagen wir endlich Großes für Gott. Nachdem er alles aufgegeben hatte, für Gott Großes wagen. Wisst ihr, was größte Wagnis ist? Dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf den Gott, der Tote auferweckt. Dass man endlich mal sagt, ich kann gar nichts. Ich bin höchstens ein Hindernis für Gott. Aber wirke du durch mich hindurch. Das war die Predigt von Serampore. Und dann ist begonnen wie ein Dammbruch, als wenige Jahre später William Carey, der ehemalige Flickschuster, starb, standen in der Gegend von Serampore 124 christliche Schulen, 24 große christliche Gemeinden lebten und die University of Serampore, die heute noch in Indien ist, jeder Pfarrer, der in Indien sein Abschlussexamen macht, bekommt sein Dokument von der University of Serampore, das ist die christliche Universität, die war gegründet worden. Und William Carey lag auf dem Sterbebett und der englische Stabsarzt kam und hat gesagt, Herr Dr. Carey hat inzwischen den Ehrendoktor bekommen. Sie können getrost sterben, Herr Dr. Carey, was Sie alles geleistet haben, Dr. Carey. Da hat Carey bloß geknurrt. Reden Sie doch nicht immer von Dr. Carey, Dr. Carey. Reden Sie von Careys Heiland. Und auf dem Grabstein ist heute noch in Serampore zu lesen, William Carey, Geburtsjahr, Sterbejahr, ich elender Wurm, ich falle in deine mächtigen Arme. Das ist Mission. Ich bin elender Wurm, aber du hast eine mächtige Hand. Nicht so, wie heute oft gesagt wird, wir sind die Hände Jesu. Da hätte Jesus armselige Händler, gell? Nein, seine Hand ist nicht zu kurz geworden worden. Wir dürfen Handlanger dieses mächtigen Herrn sein. Aber jetzt kommen wir schon immer näher der Gestalt, bei der ich mein Herz verloren habe, das ist Christian Friedrich Spittler. Der kam von Schorndorf. Und so was, ich freue mich für die Anerkennung. Schorndorf ist neulich von Peter Hane das schwäbische Jerusalem genannt worden. Und er hat recht. Christian Friedrich Spittler war als Sohn einer Pfarrwitwe schließlich in Schorndorf in der Stadtschreiberei untergekommen und war mit seinem Beruf höchst unglücklich, so Skribent zu sein, Schreiber. Er hat sich überlegt, ob er mit seinen Kameraden zusammen nach Kanada auswandern soll, aber hat seine Mutter geschrieben, man soll beten und soll abwarten, bis der richtige Ruf kommt, man soll seinen Weg nicht allein suchen. Liebe Freunde, es kommen so viele zu mir, die sagen, ich bin berufen, Missionar zu sein. Das ist noch kein Ruf, das müssen einem andere sagen. Ich kann mich über mich selbst täuschen. Ich wäre immer gern mehr in den Bereich der Evangelisation gegangen. Jetzt bin ich bei der Kirchenpolitik. Das müssen einem andere sagen, wo die Gaben liegen, die einem Gott gegeben hat. Als die Mutter hat gesagt, abwarten, beten, bis Gott einem den Weg zeigt. Und da kam im Jahr 1801 ein Brief von Dr. Karl Steinkopf, das wäre nochmal eine Gestalt, über die wir lange reden müssten. Werde du Sekretär der Christentumsgesellschaft in Basel. Das war eine lose Vereinigung von Leuten, die am alten biblischen Glauben festhalten wollen, ein bisschen Saft laden, gell, wie es in der Christenheit oft ist, da es ein bisschen langweilig ist und so. Aber in dem Augenblick als Spittler, als kaum 20-Jähriger Sekretär dieser Christentumsgesellschaft wurde, wurde aus diesem müden Laden ein Vulkan. Der Spittler hat sich im Lauf des Lebens als christlicher Erfinder bezeichnet. Nur aus Schondorf kommen die Erfinder, etwa Gottlieb Daimler und Spittler und so. Minna Bär, nicht? Er hat über 50 Anstalten der Diakonie und der Mission erfunden. In einer Zeit, als man den Taubstummen, bloß die Taubstummensprache beibrachte, hat er gesagt, es muss doch auch die Möglichkeit geben, bei M und L und K und O und so weiter, schwingen doch unsere Kieferknochen mit, muss doch einen begabten Lehrer geben, der das irgendwo hinkriegt, dass auch Taubstumme wieder sprechen lernen. So wie heute Taubstumme sprechen, die können ja reden, sich verständlich machen. Und er hat den begabten Wilhelm Arnold geholt von Pforzheim und gesagt, mach das mal. Hat ihm ein Haus gekauft und er hat eine Taubstummenanstalt angefangen, eine Taubstummenlehreranstalt, die existiert heute noch in Rien, vom baden-württembergischen Staat betrieben. Oder hat der Spittler gesagt, Mensch, wir müssen doch Missionare hinaussenden in die Länder, die von Jesus noch nichts wissen. Aber wisst ihr, 1813, da war gerade die Völkerschlacht von Leipzig geschlagen. Wenn ihr ein bisschen Geschichte wisst, wie konnte man aus Deutschland, aus der Schweiz Missionare aussenden? Der Spittler hat gesagt, wir machen mal zuerst eine Missionsgesellschaft aus, hat die Basler Mission gegründet, 1815, und hat mit seinem Freund Karl Steinkopf in London ausgemacht, die Missionare, die wir ausbilden, die schicken wir über London hinaus, mit durch die Church Missionary Society, wir lassen sie ordinieren als anglikanische Missionare, und ihr Engländer habt durch eure Kolonialgebiete viel mehr Möglichkeiten in Indien, Afrika, die einzusenden. So sind die ersten Basler Missionare als Missionar der Church Missionary Society ausgesandt worden. Dann kam das furchtbare Hungerjahr 1817, 1818. Viele Dörfer in Württemberg konnten sich kein Dorfschulmeisterlein mehr leisten. Nicht das arme Dorfschulmeisterlein, nicht mal mehr das. Die Kinder sind aufgewachsen ohne Schulbildung, ohne Religionsunterricht. Und da hat Spittler gesagt, lasst uns doch, wenn wir schon Missionare ausbilden für die fernen Länder, auch junge, willige Männer ausbilden, die bereit sind, für einen Hungerlohn in die Dörfer der Schwäbischen Alb und nach Baden zu gehen, damit sie dort Lehrer und Erzieher für die junge Generation sind. Komm, hat einen gehabt, einen begabten Pädagogen, der bei Pestalozzi in die Schule gegangen war, das war der Christian Heinrich Zeller, der hat gesagt, ich könnte dich so geschickt brauchen, du solltest bloß nur bekehren. Ja, wie macht man das? Ja, hier gebt ihr mal ein Bibelbuch, von ein Predigtbuch von einem Herrnhuter Bischof, bitte, das ist gut, und das liest ihr mal. Und hat sich der Christian Heinrich Zeller bekehrt. Wir müssen auch viel mehr wollen, dass Menschen sich bekehren und ihnen Hilfe geben. Und dann hat er gesagt, jetzt übernimmst du das verfallene Schloss Beugen und machst eine Rettungsanstalt. Gibt so viel verwahrloste Kinder, die nimmst du auf, gibst ihnen Heimat, Schule und bildest zugleich nebenher Armenschullehrer aus. Es war die Idee. Im Lauf von 10 Jahren sind quer über Europa die Rettungshäuser entstanden. Bei uns Wilhelmsdorf, Karntal, Lichtenstern, oben bei Kreilsheim, bis nach Mitau in Estland, dass verwahrloste, heruntergekommene Kinder ein Heim bekamen und dass Armenschullehrer ausgebildet wurden, die sich als Missionare in die armen Dörfer würden. Eine eigene Missionsgesellschaft auf die Basler, die sollen weitermachen, und hat die Pilgermission St. Krishona gegründet. Schon was von Krishona gehört? Auch Spittlergründung. Also 50 Einrichtungen, von denen heute noch 34 arbeiten, nach über 100 Jahren. Ein genialer Mann. Und eine besonders geniale Tat ist 1846 gewesen. Da brauchte man einen Bischof für Jerusalem. Nun, Jerusalem war damals letzte Besiedlung von ein paar Beduinen und Türken. Es gehört ja zum Osmanisch-Türkischen Reich damals, lebten kaum Juden dort und die Christenheit hatte vergessen, was Jerusalem ist. Dass man Wallfahrten nach Israel macht, das hat erst in unserer Zeit angefangen. So wie die Mohammedaner nach Mekka marschieren, gehen wir zurzeit nach Israel, nicht? Jeder muss mal dort gewesen sein und jeder, der dort war, geht nochmal hin, weil es so schön war. Also, das hat erst in unseren Tagen angefangen. In den 20er Jahren ist in Berlin vorgekommen an einem Stammtisch, dass ein Berliner, so ein richtig gottloser Berliner, eine Postkarte bekam von seinem Sohn, der mit einem Industriebetrieb nach Jerusalem verschlagen war. Und da ist er ganz aufgeregt an seinen Stammtisch gekommen, in seiner Stammkneipe, und hat gesagt, Jerusalem, das gibt's wirklich. Versteht ihr, das hat man gemeint, das ist Märchen, in der Bibel steht lauter mehr. Jerusalem, das gibt's wirklich. Also Jerusalem war vergessen. Bloß der englische und der preußische König hatten beschlossen, wir wollen was tun für Jerusalem und wir setzen einen Bischof ein für Jerusalem. Wir miteinander, die Engländer fangen an, einmal schicken wir einen Anglikaner und wenn der gestorben ist, dann schickt der Preußen einen. So hatten die Engländer angefangen, 1842 den Bischof Alexander, das war ein getaufter Jude, nach Jerusalem zu schicken. Der hat sehr ärmlich gelebt, hat sehr gelitten und ist deshalb auch bald eingegangen. Zu seines Herrn Freude. Und dann waren die Preußen dran. Jetzt hat man sich in Berlin gesagt, ja liebe Zeit, so einen richtigen Berliner sollen nach Jerusalem schicken, wo ein paar englische Kaufleute leben, das geht nicht gut. Wen können wir denn schicken? Wir sind dran, dass wir einen nominieren können. Der Spittler in Basel war hellwach und hat gesagt, ich habe euch einen. Ja, wir brauchen einen, der zugleich von den Anglikanern, von der Church of England, anerkannt ist. Wisst ihr, in der englischen Kirche ist das Wichtigste, dass man von einem anglikanischen Bischof die Weihe hat. Bei den Engländern tätet ihr nichts, gelte ihr auch nichts. Bloß wenn ein englischer Bischof euch die Hand auf den Kopf gelegt hat, googelt bloß, dass er einen englischen Bischof findet. Ja. So, sind in Ewigkeit nichts wert bei den Engländern. Also, wir müssen einen haben mit anglikanischer Weihe. Und da hat der Spittler gesagt, ich habe einen, den Missionar Gobat. Der war Abessinien-Missionar der Basler Mission gewesen und hatte bei der Gelegenheit die englische Weihe mitbekommen. Einer aus der französisch sprechenden Schweiz, in Basel ausgebildet mit dem französischen Namen Gobat, Äthiopien-Missionar, anglikanische Weihen, und der ist Bischof von Jerusalem geworden. Das hat ihm auch so imponiert, dass er ab dem Augenblick nicht mehr mit seinem Namen Gobat unterschrieben hat, sondern bloß noch Bischof von Jerusalem. Aber der Spittler hat gesagt, unser lieber Bruder Gobat, der ist recht, seine Tochter war die Dora Rappert Gobat, manche Namen bekannt nicht, sondern hat sofort von seinen Krishona-Zöglingen 7 mitgeschickt im Windschatten von diesem Bischof Gobat. Jetzt will ich euch mal den Namen nennen. Der erste war Ludwig Schneller. Der hat als 1860, schon vor mehr als 100 Jahren, eine Christenschlächterei in Beirut war. Gab es auch im letzten Jahrhundert. Und christliche Waisen da waren, die aus Beirut herausgeholt, ein riesen Waisenhaus in Jerusalem aufgebaut, hat schwäbische Handwerksleute geholt, dass die Araberkinder, die Christenkinder Berufe lernen konnten. Die geschätztesten Handwerker im Orient waren die Absolventen vom syrischen Waisenhaus. Versteht ihr, so geniale Leute. Der zweite war der Frutiger. Der musste einen Seifenladen anfangen, hat dann auch eine Bank angefangen, denn der Spittler konnte denen kein Geld schicken. Früher gab es nicht so viel Geld. Du musst dort ein Lädle anfangen, du Seife siehst, verkaufst die Seife, dass er ein bisschen Geld habe, damit er durchkommt. Geniale Ideen. Der dritte war der Konrad Schick aus Württemberg. Ein richtig schwäbischer Maurer. Und wenn ihr einmal nach Jerusalem kommt, schaut ihr an, wie die Straße heißt, die zum Gartengrab führt. Das ist nämlich die Konrad Schick Straße. Das ganze alte Jerusalem, von der Montefiori-Mühle bis Mea Shearim, der Bahnhof, die Bahnlinie hinunter nach Haifa, alles vom Konrad Schick gebaut. War über Schwab, aber der Spittler hat ihn entdeckt gehabt und hat ihn nach Jerusalem geschickt. Und im Augenblick gibt es ein wunderbares Buch eines jüdischen Historikers, Alexander Carmel, Er hat gesagt, Christen entdecken das Heilige Land. Die haben uns überhaupt wieder erst gesagt, wie wichtig Israel, Jerusalem, für uns Israelis ist. Ihr seht, in der Mission braucht man Leute mit Gespür, mit Ideen und braucht einsatzbereite Leute. Unter den ersten Missionaren, die Spittler hinausgesandt hat mit der Basler Mission, war Ludwig Krapf. Das Tübinger Bengelhaus steht heute in der Ludwig-Krapf-Straße in Derendingen. Und der Johannes Rebmann. Der Krapf hat den Mount Kenia entdeckt, der Rebmann den Kilimanjaro. Natürlich haben die Einheimischen das auch schon gewusst, dass es den gibt. Bloß die Europäer haben es nicht gewusst. Die Afrikaner haben den Kilimanjaro als Götterberg angesehen. Man erzählte sich die Sage, oben auf dem Berg liegt Silber. Aber wenn man das Silber heruntertragen will, dann wird es in der Hand zu Wasser. War natürlich Schnee, nicht? Und als der Rebmann diesem Berg nachging, weil er mal sehen wollte, was ist, richtiger Gerlinger, Missionar, hat er plötzlich, als er aus dem Urwald heraustrat, über den Wolken den Schneegipfel des Kilimanjaro gesehen. Und da ist er stehen geblieben und hat gesungen, Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Und dann hat er einen Brief geschrieben an die Church Missionary Society in London. Ich habe hier, und er hat sofort vermessen, einen Berg entdeckt, so und so viel 1000 Meter hoch, einen Schneeberg unter dem Äquator. Und da haben die sofort einen Arzt mobilisiert aus Dar es Salaam, dass er heimtransportiert werden sollte, weil sie dachten, jetzt ist er weggetreten, nicht? Unter dem Äquator einen Schneeberg ist völlig undenkbar. Und da dreht man sich entschlossen, sich nicht mehr um seine Heimatmission zu kümmern, sondern zu missionieren, zusammen mit Krapf. Krapf hat 5-mal einen Aufenthalt in Afrika gehabt. Beim ersten Aufenthalt ist gleich seine Frau gestorben, am alten Hafen von Mombasa. Ist das Grabmal. Und auch die Inschrift, was damals Krapf heimgeschrieben hat, sagt den Freunden unserer Gesellschaft, dass Gott seinen Beginn mit der Arbeit mit einem Grab gemacht hat. Aber Gott hört mit den Gräbern nicht auf, sondern fängt mit den Gräbern der Seinen an. Was denkt ihr, er hat gewartet auf seine Frau, bis sie endlich nach 7 Jahren verlobt sein, nachreisen konnte und dann bei der Geburt des ersten Kindes gestorben, mit dem Kindlein. Dieser Schmerz und dann zu wissen, unser Gott ruft dem Toten, dass es lebt. Jetzt geht's erst weiter. Opferbereitschaft gab es bei diesen Missionaren. Aber auch Einsatz. Beide, Krapf und Rebmann, haben den Ehrendoktor bekommen von der Universität von Paris und die Gedenkmünze der Geographischen Gesellschaft von London für ihre Erkundungen in diesem ostafrikanischen Land. Und wenn ihr heute ins Museum von Tansania kommt, mal bei der nächsten Reise in Dar es Salaam, dann besucht ihr dieses wunderbare Museum, das vom sozialistischen Staat aufgebaut wurde. Die erste Abteilung ist der Mission gewidmet. Es stimmt doch gar nicht, dass man heute in den Ländern Afrikas und Asiens über die Mission schimpft. In ganz großer Dankbarkeit die erste Abteilung der Arbeiter, Missionare gewidmet. Das waren die ersten, die aus der arabischen Sklaverei Menschen freigekauft haben. Aber wenn wir schon in Ostafrika sind, lasst mich mit einer letzten Geschichte schließen, die ich im Jahr 78 gehört habe. Da haben wir oben auf der Höhe von Mlalo in den Usambara-Bergen, wo vielleicht die Usambara-Veilchen herkommen. Wir haben keins mehr gesehen, weil so viel bei uns verkauft werden. Haben wir im Missionshaus von, früher hieß es Hohenfriedberg, heute Mlalo, eine 80-jährige Dame angetroffen, die Frieda Wohlraab. Sie war die Tochter des ersten Missionars, der hier oben aus der Tanga-Ebene hinaufkam auf die Usambara-Berge, die wie ein großer Bergklotz mitten in Ostafrika liegen. Und sie hat uns die Geschichte erzählt, hat gesagt, seht ihr da drüben diese riesengroßen alten Bäume? Ja, das ist nach der Ansicht der Bewohner hier, sind das die Geisterbäume. Da leben die Seelen der Ahnen. Und jeder, der unter den Bäumen vorbeigeht, wird getötet. Man hat einen weiten Bogen um diese Bäume gemacht. Und als die beiden ersten Missionare von der Bethel-Mission ausgesandt, Wohlrab und Johansen, vom Tiefland heraufstiegen, da haben sie durch die Zeichensprache, sie kannten noch nicht diesen Dialekt, besondere Abspaltung der Wakamba-Sprache, diese Chaga-Sprache, haben es deutlich gemacht, sie suchen einen Platz, wo sie ihr Zelt aufschlagen können. Ja, der Herr Häuptling mit breitem Lachen gesagt, bitte hier, unter den Geisterbäumen, dieser schönen einladenden Wiese, die durch keinen Menschenfuß zertreten war. Und sie haben durch ihre Träger das Zelt aufschlagen lassen, und dann haben sie ein paar umliegende Äste zusammengelesen. Die Afrikaner haben schon Angst gehabt, ob jetzt nicht der Donnerschlag der Geister kommt, und haben die zu einem Kreuz zusammengebunden, haben es vor ihrem Zelt aufgestellt, haben ihre Abendandacht gehalten, ihr Lied gesungen, ihr Gebet gesprochen und sind ins Zelt gegangen. Und überall hinter den Büschen haben sie gewartet, die Einheimischen von Lalo, ob sich da überhaupt noch was regt im Zelt. Und am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, ist der Wohlrab und Johansen wieder aus dem Zelt geklettert und haben da in ihrem Kreuzeszeichen ihre Morgenandacht gehalten, ihr die güldene Sonne gesungen. Und da haben die Afrikaner von Lalo gesagt, sie haben einen Baum, sie meinten das Kreuzeszeichen, der stärker ist als unsere Bäume. Bevor die überhaupt noch ein Wort in der Jaga-Sprache sprechen konnten, hat Jesus dafür gesorgt, dass seine Botschaft schon läuft. Es war der Beginn der großen Erweckungsbewegung in den Usambara-Bergen und sie ist dann weitergegangen bis in unsere Tage hinein. Wir in der Christenheit leben ja heute ganz stark von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Wenn Karl Johansen jetzt hier wäre, müsste er uns das Lied singen der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Wenn man irgendwo in Kenia oder Ruanda oder Burundi oder Uganda ist, und in der christlichen Gemeinde sprechen will, dann darf man nicht so anfangen, wie ich angefangen habe, sondern muss eine Geschichte aus den letzten 4 Wochen erzählen, wie man die Nähe und die Durchhilfe Jesu erfahren hat. Das will ich euch ganz am Schluss erzählen. Und wenn das gesagt ist, das ist so eine Art der Ausweis, den man vorlegt, ob man wirklich mit Jesus verbunden ist, ob man auch etwas mit ihm erlebt. Sein Wort zu einem gesprochen hat, eine Gebetserhörung, ein Mensch, der einem den Weg geschickt wurde. Wenn man das gesagt hat, dann erheben sie alle die rechte Hand und singen das große Lied Tu gut Enderes a Jesu, Tu gut Enderes a Je. Dieses Ehr und Lob sei dem Lamm. Diese ostafrikanische Erweckungsbewegung hat als Besonderes seit etwa 80 Jahren, dass sie ganz ernst nehmen Vergebung der Sünde. Und zwar so, dass auch wenn ich den Eindruck habe, der andere hat was falsch gemacht, ich hingehen muss und sagen, lass uns das bereinigen, das darf nicht zwischen uns stehen. Wie Jesus Matthäus 18 gesagt hat, ich will euch eure Sünden vergeben, wenn ihr auch fähig seid, eure Sünden euch untereinander zu vergeben. Bis hin zum Vater unser uns wichtig gemacht. Ich habe es erlebt, wie Bischof Festo Kiwengere, viele von euch kennen ihn, uns erzählt hat in Nairobi, dass er, als er in die Schule ging, einen Hass gehabt hat auf seinen schottischen Missionar. Er hätte ihm nichts getan. But I hated him, hat er gesagt. Ich hasste ihn. Just because he was so British. Weil er so englisch durch und durch war. Und dann hat ihm Gott das klar gemacht, dass das nicht geht. Und er ist hingegangen zu diesem schottischen Missionar. Er sagt, wie schwer ihm das gefallen sei, an die Tür zu klopfen. Und als er herausgekommen sei, hat er gesagt, was ist Festo? Hat er gesagt, vergib mir meinen Hass. Und als ihn dann der in die Arme genommen hätte, hätte er gemerkt, da ist nicht bloß zwischen uns zweien etwas geheilt, sondern jetzt kann Gott segnen. Das ist ostafrikanische Erweckungsbewegung, dass Gott segnet in einer ausgesprochenen Weise. Nun darf ich euch noch zum Schluss die Geschichte sagen, die ich euch versprochen habe, von meiner Erfahrung, letzten 14 Tage. Es kam überraschender Anruf von diesem Bruder Karl Johansen, Direktor der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation. Ich sollte ihm ein Reiseprogramm zusammenstellen, quer durch alle Kirchenfürstentümer in Deutschland, angefangen von Hamburg bis nach München. Das in 3 Tagen. Nun, ich habe angerufen, die einen haben gesagt, der Herr Bischof Stoll ist gerade in China, Sie können im März wieder vorsprechen. Ja, ich muss zwischen 8. und 12. Februar, ja, das geht leider nicht. Missionswerk, Hamburg, Kirchenkanzlei, Hannover, das ging alles nicht. Ich gesagt habe, Herr Jesus, jetzt, ich bin am Ende, ich kann gar nichts mehr, ich komme nicht weiter. Wenn dir die Reise wichtig ist, hilf mir doch. Am nächsten Morgen hat meine Mitarbeiterin gesagt, ich weiß gar nicht, was los ist, heute telefoniert bloß nur Leute von außerhalb. Von jeder Kirchenkanzlei kam, Hamburger habe gesagt, wie wäre es am Dienstagmorgen um 8 Uhr, geht's da schon? Wunderbar, Flugzeug kommt 7.30 Uhr an. Die von Hannover haben gesagt, wie wäre es um 12 Uhr am Dienstag? Gesagt, ausgezeichnet, das passt gerade, da kriegt er gerade zwischendrin der Intercity, gut, wunderbar. Von Frankfurt haben sie angerufen, ohne dass ich angerufen habe, wie wäre es denn am späten Nachmittag? Ich habe mich gefühlt, wie wenn ein Puzzle zusammengesetzt wird. Nicht ich, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf den Gott, der mit uns arme Leute überhaupt was hinkriegt. Das wollte ich euch ein wenig mitgeben. Aber jetzt die Frage, seid ihr hellhörig genug, einmal den Ruf zu hören, wo Gott euch braucht? Hört nicht bloß auf die Stimme in euch, sondern fragt, wo Brüder und Schwestern sagen, du hättest doch eine Begabung. Und macht euch selbst bereit, dass auf dem Gebiet, wo Gott euch schon natürliche Gaben gegeben hat, wer guter Techniker ist, braucht nicht zuerst auf Bibelschule, soll ein guter Techniker sein. Die Missionare Gottes sind heute die Techniker, die Ärzte, die Mediziner, die Schwestern. Macht euch fit auf dem Gebiet, auf dem euch Gott abrufen könnte. Vor einem halben Jahr war der Ruf aus China da, aus dem marxistischen China. Könnt ihr uns 500 Ärzte schicken, wenn wir innerhalb von 4 Wochen 500 christliche Ärzte zusammengetrieben hätten, hätten wir 500 christliche Missionare nach China schicken können. Aber eben nicht als Pastoren, als Bibelschüler, sondern als Ärzte. Der Weg, auf dem Gott heute seine Leute sucht, ist, dass wir auf unseren normalen Berufen, es gibt ja neben den Pfarrern auch noch ganz normale Christen, hoffentlich, nicht? Dass wir in normalen Berufen fit sind, möglichst auch noch eine Fremdsprache dazulernen, in der wir uns fortbilden. Dass wir Kontakt suchen, auch mit anderen Christen. Mir liegt es auf dem Herzen, Leute, dass das größte Missionsgebiet, schlimmste Missionsgebiet vor unserer Tür liegt. Ganz Afrika ist nicht so gottlos wie Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien. Man rechnet in all diesen Ländern, wenn man an praktizierende Christen denkt, zwischen 0,5% und 1%. So einen Notstand gibt es in ganz Afrika.